Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 148. Und wie immer mit dabei, der liebe Robin. Robin, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Viele Magic News, die wir da heute zu bereden haben. Ein paar, die so in letzter Minute fast schon erst irgendwie gestern reingekommen sind. Also wird spaßig, das zu diskutieren. Aber wie geht's dir denn?
Ja, soweit. Ganz super. Ich freue mich mega auf die Folge. Wir haben, wie du schon gesagt hast, extrem viele Themen. Aber halt, wir haben uns ein paar rausgesucht, die halt ein bisschen wichtig. Wir könnten noch viel, viel mehr erzählen, wie zum Beispiel, dass Magic Online 20 Jahre alt wurde oder so. Aber das ist. Wir haben uns vier Themen rausgesucht, über die wir heute reden. Und zwar als allererstes Commander Legends, unsere Erfahrungen, wie war das Pre-Release, wie war der Draft, haben wir was anderes gemacht, wie haben wir bisher mit dem Set uns unterhalten und damit gespielt und ähnliches. Dann gucken wir uns natürlich an Pioneer und Explorer Bannings, frisch rausgekommen am Dienstag.
Ja.
Auch so ein Tag, wo ich mir denke, sonst immer montags, diesmal dienstags. Interessant. Und dann gucken wir uns nochmal an ein Reizthema bei uns im Local Game Store tatsächlich. The List Update von Commander Legends Baldur's Gate. Ja. Beziehungsweise eben das fehlende Update.
Ja.
Und dann am Ende hören wir uns nochmal an, was wir so für Double Masters für Leaks haben. Normalerweise reden wir nicht über Leaks. Das hier ist aber ein Faktor, der einfach, es sind keine richtigen Leaks, wenn ihr die Karten jetzt schon in der Hand halten könnt. Und das passiert.
Genau.
Und dementsprechend haben wir uns gedacht, okay, wir reden darüber, was ist das eigentlich, was ist da passiert, was glauben wir, was passiert ist. Und deshalb ausnahmsweise mal bei Radio Ravnica Leaks. Das ist schon eine Seltenheit. Wenn wir Zeit haben, ask us anything.
Ja.
Eure Fragen an uns aus dem Discord und dementsprechend, wo findet man die Fragen denn?
Wie findet man im Discord, in dem Gamery/Radio Ravnica Discord, wo ihr eure Fragen stellen könnt, damit wir sie im Podcast beantworten? Generell könnt ihr da mal vorbeischauen, wenn ihr euch für Magic the Gathering interessiert, was ihr mit dem Hören oder Anschauen dieses Videos oder dieses Podcasts schon bewiesen habt. Und Thema Podcast und euch das anschauen, gebt uns gerne ein Like, abonniert uns bei YouTube, folgt uns bei Spotify, worum ihr das hört, verpasst keine weitere Folge mehr. Und wenn ihr uns dann finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf patreon.com/gamery und werdet dann am Ende von jeder Folge genannt und landet in der Endcard. Zusätzlich bekommt ihr den Podcast in voller Videolänge zur Verfügung gestellt vor allen anderen. Und wenn euch das eben was wert ist, dann könnt ihr das gerne dort uns unterstützen. Aber mit dem ganzen Vorgeplänkel vorneweg gehen wir direkt mal ins Thema. Und zwar Commander Legends Baldur's Gate. Wir hatten Pre-Release jetzt letztes Wochenende gehabt. Du hast gespielt, ich habe gespielt. Wie ist dein Eindruck von dem Event gewesen? Jetzt mal rein, sag ich mal, spielerisch gesehen und von dem, wie du das Set so aufgefasst hast beim Spielen.
Also ich war zweimal als Judge vor Ort. Das kommt ja noch ein bisschen dabei. Das heißt, ich konnte das ganze Set auch ein bisschen beobachten, was die Spieler so davon gehalten haben. Ich musste auf eine Pre-Release jemanden dequeuen.
Okay, krass.
Das ist krass. Also da muss man schon sich wirklich für anstrengen. Und den musste ich tatsächlich dequeuen. Ansonsten habe ich am Sonntag tatsächlich nicht gedraftet, sondern ich habe Sealed Deck gespielt. Hey, wir sind vier Leute, wollen wir vielleicht Sealed Deck machen? Und es wurde Sealed Deck. Und dementsprechend kann ich dir nichts zum Draft selber sagen. Das habe ich nur zugeguckt. Ich habe zugeguckt, wie Leute einen Copper Dragon als Promo aufmachen und den nach links weitergeben.
Ja.
Das ist mein Herz so, okay, gib mir 40 Euro weiter.
Ja,
klar. Aber im Sealed Deck war es sehr, sehr interessant, weil das Set im Sealed Deck bei uns allen dazu gesorgt hat, dass wir alle zwei Decks bauen konnten. Es war gerade so zwei Decks.
Ja.
Immer ein doppelfarbiges und ein trippelfarbiges. Wir konnten aber alles bauen. Und wir haben, jeder von uns hat das geschafft.
Aber dann noch mit 60 Kartendecks, oder was?
Dann natürlich mit 60 Kartendeck, okay, mit Commander.
Das ist ordentlich.
Das war ziemlich, ziemlich cool. Ich habe eine absolut crazy Combo gespielt. mit der Adligen Hintergrund und ich weiß gar nicht, wie Keron.
Korax.
Kora.
Das war auf jeden Fall eine Uncommon, weil die hast du mir schon mal gezeigt.
Es ist halt eine 4-Mana 3-4er, der mit dem Hintergrund, also Legendary Creature mit Hintergrund, zu Juice im Background. Und zum Ende jedes Zuges, wenn kein Permanent das Spiel verlassen hat, kriegt man so viel Schaden, wie das Ding Angriffsstärke hatte. Und dann wurde das Ding halt immer besser, immer größer, immer stärker. Und alle Leute haben geweint, weil sie mussten halt irgendwas opfern oder angreifen. Wie gesagt, mein Lieblingssatz war, okay, wenn ich dich jetzt nicht blocke, bist du tot, richtig? Also so, wenn bei der reagiert, bei dir nichts drauf und du bist tot. Ja. Das war halt witzig. Und das zweite Deck, was ich gespielt habe, war der Kopierdrache. Der immer, wenn ein Dragon ins Spiel kommt, eine Kopie davon erstellt. Das war auch, ich habe einfach alle Drachen reingenommen, die ich gezogen habe. Ja. Und das war wahnsinnig dämlich. Das hat überraschend viel im Limited Spaß gemacht. Ich weiß nicht, hast du eine ähnliche Meinung davon?
Total. Also ich habe tatsächlich das volle Draft-Erlebnis gehabt. Bei uns der Laden, der war mit zweimal, es war einmal eine Runde mit, ich glaube, 10 Leuten um 15 Uhr und wir waren um 18 Uhr da und hatten dann, glaube ich, 14 Leute insgesamt. Das heißt, wir hatten, waren es 14 Leute? Wir hatten, glaube ich, tatsächlich 16. Wir hatten nämlich zwei volle Draft-Pools quasi da gehabt. Und wir waren quasi, ich war mit 6 anderen Leuten da. Also wir waren zu 7 und haben da noch eine Person dazugenommen. Und dann heißt, wir waren so ein quasi die Commander-Playgroup, mit der ich sowieso schon gespielt hatte. Die waren quasi alle an einem Tisch und wir konnten halt geil draften, waren so ein bisschen so unter uns, was das Ganze auf jeden Fall ein bisschen angenehmer gemacht hat. Tatsächlich, das, was du gerade meintest mit dem, man hat sich mehrere Decks gebaut, das hatte ich das Gefühl, ging im Draft halt gar nicht, weil ich habe das Gefühl, jeder Pick war ultra relevant zu der Strategie, die du halt hast, weil du gar nicht so viel Scharf übrig hast, den du halt nicht in deine Decks packen kannst, weil du halt nur in den Commander-Restriktionen, also Commander-Identity-Farben halt eben dann arbeiten kannst. Und ich hatte den glücklichen Fall, dass ich die Nine Finger Keen gezogen hatte, Sultai Gates Commander, über den wir ja auch schon gesprochen haben im Podcast. Einer meiner Sachen, wo ich schon vorher gedacht habe, so, boah, Gates ist da drin, das ist schon irgendwie eine coole Mechanik, ich mag das irgendwie, aber ich war mir auch nicht so ganz sicher. Und bei uns haben wir es halt so gemacht, von wegen, wir haben dieses Promopack, also jeder hatte ja in seinem Pre-Release-Kit 3 Booster und halt ein Promopack. Und das Promopack wurde von jedem individuell aufgemacht und einfach quasi, das war deine erste Karte in deinem Pool sozusagen. Ja. Und der Rest wurde dann verdraftet, so mit den regelmäßigen, also mit den regulären Karten so. Und für mich war dann klar, okay, ich habe hier Nine Finger Keen geöffnet in Foil, die wird gespielt. Gar keine Frage so. Und dann seitdem irgendwie jeder Pick war eine relevante Karte und ein Gate, wenn es noch ein Gate da war, so. Ich habe quasi sämtliche Gates, sämtliches Fixing irgendwie vom Tisch gezogen, so. Zumindest alles, was mir durch die Finger kam. Und ich habe tatsächlich ein sehr solides Deck bauen können, was so ein bisschen davon profitiert hat, dass es halt Commander Draft ist und dementsprechend man viele Commons und Uncommons 2-3-mal drin hatte. Ich hatte zum Beispiel das Basiliskentor, was ja quasi, was du für 2 Mana aktivieren kannst und tappen kannst und dann kriegt eine Kreatur plus 1 plus 1, beziehungsweise plus x, wobei x die Anzahl an Gates ist. Und wenn du irgendwann 8 Gates hast, mit Nine Finger Keen ist eine 4-4 mit Menace, die dann, wenn sie hittet, also wenn sie Schaden macht, die obersten 9 Karten anguckt und du kannst jedes Gates davon ins Spiel bringen. Was auch zum Beispiel auch, es gibt ungetappte Gates in dem Set, was einfach straight up Mana Ramp war so. Das hat halt einfach dafür gesorgt, dass ich halt weder besonders bedrohlich am Tisch war, auf der anderen Seite trotzdem kontinuierlich Schaden gemacht habe, immer weiter gerampt habe, Basiliskengate dann irgendwann dann doch, das, weil ich es mehrmals dann auch auf dem Feld hatte. Ich konnte es dann 2-mal aktivieren in einer Runde, dann habe ich dann mit, also ich habe jemanden mit Commander-Damage getötet, ich habe jemanden mit regulären Damage getötet und dann halt am Ende noch den letzten also weggemacht, der sowieso die ganze Zeit am Struggeln war. Und das war einfach ein gutes Gefühl, not gonna lie. Also es war halt einfach ein richtig schöner Abend. Aber wir haben auch ewig gespielt. Wir haben, glaube ich, eine Runde war so 2,5 Stunden. Also es war schon sehr mid-rangey, grindy. Aber eben irgendwie auch balanced. Und das ist halt irgendwie so diese schöne Art von Commander-Draft, dass du halt nicht diesen Fall hast, von wegen einer spielt sein Combo-Deck und ist Turn 4 irgendwie schon ready mit seinen Artefakten am Herumflickern oder so und der andere spielt da irgendwie seinen dritten Kiskin in seinem Kiskin-Tribal-Deck oder so. Sondern es ist alles recht gleich vom Power-Level, meiner Meinung nach.
Ja, ja, vor allem, weil du halt auch Multiplayer spielst, was halt sonst bei einem Pre-Release ja nicht der Fall ist. Mhm. Sonst hast du den Fall, wenn dein Deck mal gerade nicht läuft, wenn du gerade mal keinen Länder ziehst oder so, dann wirst du halt von deinem Gegner überfahren und dann gehst du in die nächste Runde.
Genau.
Hier ist es wahrscheinlich, also bei uns war es zumindest so, wir hatten auch welche am Tisch, die dann ein bisschen schwieriger ins Spiel gekommen sind. Die wurden dann erstmal natürlich in Ruhe gelassen. Meistens haben die dann natürlich auch gewonnen. Das kennt man ja vom Commander alleine von her. Und das ist da relativ krass gewesen, dass halt dieses Multiplayer das auch in die Länge gezogen hat. Wir hatten am Anfang probiert, das mit einer Zeitbegrenzung zu machen. Das geht gar nicht, das ist richtig in die Hose gegangen. Ich muss einmal noch zur Qualifizierung, by the way, sagen, bei dem Sealed Deck haben wir natürlich auch mehr Booster gehabt. Wir haben nicht nur 3 Booster.
Verstehe.
Ja, mit drei Boostern ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt im Sealed-Deck ein Commander-Deck zu bauen, ja, tatsächlich. Das ist, glaube ich, fast unmöglich. Wir sind auf 5 Booster hochgegangen. Mhm. Dann kriegst du auch 2 Decks genau zusammen und dann passt das auch wieder.
Ja, dann passt das auf jeden Fall, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber ich hatte schon, wenn es hochkommt, vielleicht so maximal 10 Karten so in dem Pool, den ich halt eben nicht nutzen konnte, weil es entweder nicht meine Farbidentitäten war. Und es war schon sehr knapp. Das war nicht so knapp wie bei anderen Pre-Releases, bei anderen Drafts, die ich schon gespielt habe. Und das war mir auf jeden Fall aufgefallen. Und so das Problem hatten viele, wo es dann irgendwie hieß, so, ich habe jetzt sehr coole Grixis-Karten zum Beispiel, aber halt keinen Grixis-Commander. Okay, ich könnte theoretisch in Izzet oder in Dimir gehen, also immer eine Farbe rauslassen mit halt eben Faceless One und Faceless One, wenn es gar nicht anders geht. So. Das ist halt immer so eine Sache. Aber irgendwie haben es dann auch geschafft, dass bei uns in der Viererrunde, wo wir dann gespielt haben von diesen 8, hatten 3 Leute halt eben auch 3-farbige Decks, eben mit diesen 3-farbigen Legendaries. Und halt einer hatte dann so einen Orzhov-Commander, aber auch keiner hatte Backgrounds gespielt tatsächlich. Was ich auch irgendwie spannend fand, obwohl das halt so eine Kernmechanik ist, war das irgendwie bei uns gar kein Thema, weil irgendwie alle in anderen Themen herumgelaufen ist.
Tatsächlich war das bei uns genau umgekehrt. Also wir hatten ganz, ganz selten, dass Leute wirklich überhaupt eine Rare als Commander hatten. Ja. Wir hatten einen Pre-Release, bei uns waren die Pre-Releases ein bisschen kleiner, wir hatten beide Pre-Releases, die Draft waren nur mit 7 Leute und der Sealed dann halt 4. Mhm. Und die Drafter waren tatsächlich so, in der zweiten Runde, da war ein einziger, der hatte eine Rare als Commander. Alle anderen hatten nur Kampf und Angriff.
Ja, das ist schon echt witzig. Also ich muss sagen, so, wir waren ja dem Set ein bisschen härter gestimmt, gerade in der letzten Woche im Podcast, aber ich würde sagen, unabhängig jetzt von den Reprints und von dem Value, also es ist kein Set, was man rippen sollte, jetzt meiner Erfahrung nach, aber ich kann das schon sehen, dass das so ein All-Star werden könnte für so Draft-Abende, wenn man halt eben mit der Playgroup mal sagt, hey, irgendwie habe ich dieselben, oder sagt wahrscheinlich kein Commander-Spieler jeweils, so, ich habe immer dieselben 8 Decks und habe schon alle durch, die langweilen mich, so, dann kann man mal so einen Draft machen, aber so ab und zu mal, gerade wenn man vielleicht noch recht frisch ist, sich dann irgendwie in so einer Gruppe so ein Pack zu holen und die das zu verdraften, daraus Decks zu bauen, die vielleicht auszubauen mit weiteren Boostern, das stelle ich mir schon sehr spaßig vor. Findest du denn das Set jetzt irgendwie, nachdem du es jetzt mal in der Hand hattest und gespielt hattest, findest du es denn jetzt, sag ich mal, besser oder schlechter als deine Vorwahrnehmung?
Es ist tatsächlich, ich erwähne es immer wieder ganz gerne, es ist kein Commander Legends 2, auch wenn es theoretisch draufsteht. Ja. Die Spielerschaft wollte ein Commander Legends 2 haben. Commander Legends 1, wir erinnern uns, Mana Drain, Vampiric Tutor, Scroll Rack, sowas in der Art, plus richtig coole Sachen wie Opposition Agents, Hull Breacher, klar. Da rede ich jetzt als Competitive-Spieler natürlich. kein Commander-Spieler ever wird sagen, ja, Hullbreaker, das war eine geile Karte. Ja. Aber es waren auch so richtig coole Sachen mit drin. Selbst wenn man diese Heavy-Hitter mal rausnimmt, so mit Brainstorm war drin, Counterspell war drin, Preordain war drin, Swords to Plowshares war drin, Generious Gift war drin, Free Wizards war drin und. Es war einfach durch und durch krass gutes Set. Und das ist Commander Legends 2 nicht.
Ja.
Aber ich habe dasselbe, was ich auch mit Adventure of Forgotten Realms habe. Es ist ein Adventure of Forgotten Realms, beziehungsweise D&D 2 Set. Ich fand, wie alle ja wissen, zumindest die Leute, die jetzt schon ein bisschen länger folgen, Adventure of Forgotten Realms ist eins der schlechtesten Sets, die Wizards hier rausgebracht hat. Da schließt sich Baldur's Gate meiner Meinung nach an. Aber wenn man das in dem Kontext nur von Baldur's Gate Draft, Sealed Deck und Ähnlichem sieht, kann das ein immens schönes Spielverhalten sein. Man kann richtig Spaß dabei haben, wenn man das sealedet oder draftet. Oder vielleicht auch Two-Headed Giants sealed macht oder sowas. Das kann Spaß machen. Und das macht Spaß. Dasselbe hatte ich bei Adventure Forgotten Realms auch. Die Karten da drin waren Müll. Aber wenn du nur auf einem Low-Power-Level spielst, dann hast du auf einmal Spaß zusammen. Ja. Und das ist etwas, was ich sage, das Set, das finanziell lohnt sich's überhaupt nicht. Spielerisch lohnt sich das überhaupt nicht. Das zusammen mal gespielt zu haben, Sealed Deck und Draft, dieses Erlebnis, das lohnt sich
wieder. Ja. Da würde ich auf jeden Fall auch mit reingehen. Ich würde immer noch sagen, dass es halt gerade Booster-Rippen ist natürlich immer so eine Sache, die wir immer relativ kritisch beäugen oder wo ich immer zumindest sage, hey, mach das wenn möglich nicht, oder ihr lasst euch darauf ein, dass das halt ein Gamble ist und dass ihr nicht unbedingt mit einem netto positiven Ergebnis daraus geht, dann ist das meiner Meinung nach okay, aber man sollte nicht sagen, hey, ich kaufe jetzt diese gerade Collector Booster oder so, die dann, weiß nicht, 50, 80 Euro oder was kosten, dass man dann da reingeht, ja, da werden ja coole Karten dabei sein, die werden wahrscheinlich cool sein, aber sie werden nicht den finanziellen Wert einfach mitbringen. Und da ist halt wirklich, ich finde, kein Set will mehr gespielt werden als Commander Legends Baldur's Gate. Im Sinne von, dass das vielleicht weniger in die Sparte Commander Legends reinpasst, auch wenn das Labeling so ist, aber mehr in so eine Sparte wie Battle Bond oder Conspiracy. Ja. Einfach im Sinne von, dass halt das ich glaube, die Marke ist halt falsch gewählt. Weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen, es wurde so angepriesen, als, wie du schon sagst, als Commander Legends 2. Und es ist aber mehr das Draft-Erlebnis, was halt davor steht. Wobei das ja auch bei Commander Legends 1 schon der Fall war, dass halt das Draften irgendwie auch neu war. Aber irgendwie hat da, also es war halt, dieses Commander lenkt halt eben ab in diesem Titel. Und das ist halt so ein bisschen das Problem.
Man hätte es halt nicht nur D&D 2 nennen können, beziehungsweise halt Dungeons and Dragons, Battle of Baldur's Gate, weil dann hätten wären die Leute nicht drauf gekommen, dass es ein Commander-Set ist. Und ich glaube, da haben sie einfach das benannt. Stimmt. Aber sie hätten ja auch sagen können, okay, wir nennen es nicht Commander Legends, sondern wir nennen es dann halt anders. Also das Commander Legends Label, das ist, glaube ich, wirklich falsch. Es ist ein klasse D&D 2-Set für alle Leute, die D&D 1 geliebt haben oder D&D einfach mögen. Oder halt wirklich einfach ein Sealed bzw. Draft, also ein Limited-Erlebnis haben wollen. Und da kann ich das nur empfehlen.
Total, total. Und vor allen Dingen vielleicht auch noch mal für Leute, die halt dann für Commander-Karten haben wollen, schaut unbedingt in die Commander-Decks zu dem Set raus. Und vielleicht lohnt sich die davon zwei hoch, also mitzunehmen, lohnt sich, glaube ich, mehr als eine Boosterbox. Außer ihr habt natürlich vor, das zu draften. Ihr könnt nicht mit einem Deck draften, so. Aber da sind halt wirklich coole Reprints drin, da sind nice Strategien drin, da sind coole neue Karten drin. Da ist viel, viel Mühe auch mit reingegangen. Und da sind halt auch eben eine Handvoll eben ganz neue Karten mit drin, eben aus dem Set. Also das ist so ein bisschen die Empfehlung an der Stelle, glaube ich. Weniger das Set, mehr als das Draft-Erlebnis und vor allem die Commander-Decks mitnehmen.
Ja, das ist ja genau das Interessante. Das ist ja auch etwas, was Wizard uns ja auch zeigt.
Ja.
Die Command-Fests, die jetzt kommen, sind ja tatsächlich alle gelabelt als Baldur's Gate-Fests im Endeffekt. Sind Command-Fests in verschiedenen Orten, aber immer mit Commander Legends Baldur's Gate.
Ja.
Und da gibt es halt immer wieder Two-Headed Giants, da gibt es Three-Headed Adventurer, da gibt es Drafts, da gibt es Sealed-Decks, ganz, ganz viel, was in diese Richtung geht. Mehr als auf normalem, jetzt zum Beispiel ein Magic Fest, wo man sagt, hey, Side Events ist halt Pioneer, Modern, Standard, gib ihm oder Legacy. Aber hier ist es halt so, dass es wirklich sehr, sehr viel einfach das aktuelle Set, also Commander Legends, und das ist wirklich auch sehr interessant. Das zeigt ja auch, dass Wizards bewusst ist, dass das ein Spielset ist, dass man damit spielen soll.
Genau, und es macht vielleicht auch sogar von Wizards of the Coasts Perspektive Sinn, das so ein bisschen zu trennen, jetzt mit Double Mastered als nächstes Set. Aber keine Ahnung, es ist dann trotzdem enttäuschend, weil es ist ja immer noch als Premium-Produkt gehandelt und das hat ja auch den Premium-Preis. Es ist ja jetzt nicht so, dass ein Booster 3 € kostet. Und dementsprechend ist es halt so ein bisschen, schwierig, das halt dann zu verantworten, zu sagen, ja, okay, finanzieller Value, der da nicht drinsteckt, ist halt egal, weil das Spielen macht Spaß. Für halt eben Leute, die eben auf Budget eben achten und die sich halt ihre Booster selektiert kaufen. Aber ja, das ist erstmal soweit zu unseren Eindrücken vom Pre-Release-Event. Wart ihr beim Pre-Release-Event? Habt ihr Commander Legends gedraftet? Habt ihr Commander Legends 1 gedraftet? Wie sind eure Eindrücke? War es besser? War es schlechter? Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren oder auf Discord. Wir gehen mal weiter zu einer BNR-Announcement. Und zwar, Pioneer ist ja das neueste Format, was jetzt überall mal wieder so ein bisschen von der Staub runtergefegt worden ist und jetzt halt wieder entdeckt wird. Und gerade mit Explorer gibt's, glaube ich, sehr viel mehr prozentuale Spieler. Und das halt so ein bisschen darin resultiert, dass halt sich das Meta angepasst hat, beziehungsweise halt jetzt einfach mehr sich die Decks angeschaut worden. Das resultierte im Endeffekt darin, dass wir am 7. Juni ein Banning bekommen haben, was eben beide Formate ein bisschen kombiniert. Was wurde denn gebannt in den jeweiligen Formaten?
Also es wurden in Pioneer und beziehungsweise Explorer 2 Karten gebannt. Was ich interessant fand, da können wir gleich noch kurz drauf eingehen, sie haben auch die anderen Formate addressed. Ich habe tatsächlich manchmal das Gefühl, Wizards guckt doch unser Podcast oder beziehungsweise hört ihr unseren Podcast, weil sie genau das gemacht haben, was wir das letzte Mal kritisiert haben.
Ja.
Dementsprechend, ja, kommen wir aber erstmal auf Pioneer beziehungsweise Explorer. Sie haben endlich mal geschafft, Pioneer Explorer wieder gleich zu ziehen. Mhm. Fast gleich. Fast gleich.
Ja.
Aber es ist zumindest schon mal eine Karte näher dran, weil in beiden Formaten ist jetzt Venota gebannt. Mhm. Ein Deck, das eine relativ hohe Prozentzahl hatte tatsächlich, wenn nicht sogar die höchste über Monate hinweg
ja.
im Pioneer. Und was mich ein bisschen überrascht hat, ist die zweite Karte, die gebannt wurde mit Expressive Iteration.
Ja.
Eine Karte, die wir in Strixhaven bekommen haben, die seit Strixhaven praktisch in jedem blau-roten Deck, was jemals existet, egal welches Format drin ist. Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich meine, du bist da ja eher der Experte von uns beiden. Hm. Venota habe ich mit gerechnet. War Iteration wirklich so krass?
Tatsächlich. Einfach nur, also ich finde es halt, ich hab irgendwo bei den ganzen Banning-Diskussionen, die es halt jetzt überall gibt, unter anderem auch in der Pioneer Berlin-Gruppe und so, dann immer so Sachen wie, von wegen, ist ein gerechtfertigter Bann, hätte man nicht eher Thoughtseize bannen sollen oder ne, all diese ganzen anderen Sachen, wo es halt irgendwie heißt, war doch gar nicht so schlimm, das ist doch viel schlimmer. Aber wenn man sich halt eben anguckt, seit Strixhaven, jetzt mal unabhängig von Pioneer, aber in allen Formaten hat Izzet seit Strixhaven einfach an Power zugenommen. Also wir hatten mehrere Historic Bannings bei Magic Arena mit Time Warp und fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Wir hatten so unter anderem halt solche Sachen wie Divide by Zero eben gebannt in Standard, weil es halt eben zu stark in Izzet Dragon war. Also wieder Izzet Decks. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Tenor, und wo ich da vielleicht in der Zukunft auch eine ähnliche Entwicklung in anderen Formaten sehen könnte. Weil in Modern sind Izzet Decks sehr beliebt geworden seitdem. So in, ich glaube, Legacy ist halt Izzet Delver sowieso immer so ein Thema. Und da passt das halt genau rein. Und man kann sich alle Metagames so ein bisschen angucken und irgendwo in den Top 8 Decks sind immer irgendwelche Izzet Decks. Und in Pioneer war es schon so, dass es ein bisschen Überhand genommen hat. Und zwar nicht unbedingt, weil ein Deck zu stark war, aber weil es halt eben drei Decks sind, die es mittlerweile gibt. Mit Izzet Prowess, der halt Ledger Shredder und Monastery Swiftspear, Soulscar Mage hauptsächlich spielt, so ein bisschen aggro-mäßig drauf ist. Dann Arclight Phoenix Decks, die natürlich dann sehr viel looten wollen, Sachen in den Friedhof werfen und dann eben das halt reanimaten mit Arclight Phoenix. Und dann gibt's noch Izzet Control, was halt mehr Thing in the Ice spielt und Sachen bouncen will, aber auch viel Spellslingen will und so weiter. Und in all diesen Decks war Expressive Iteration viermal vertreten. Bei anderen Sachen gab es mal hier vielleicht auch nur vier Ops und drei Consider oder auch die vollen acht Versionen von dieser einen Karte. Aber das war immer so ein, also es gab, alle anderen Karten haben so ein bisschen sich variiert. Auch zum Beispiel die Anzahl an Ledger Shreddern. Aber Expressive Iteration ist halt so ein Staple in diesen Farben. Und das ist halt so ein bisschen der Grund, warum ich es sinnvoll finde, zum Beispiel Expressive Iteration über einen Arclight Phoenix oder über einen Ledger Shredder zu bannen. Weil so eine Karte wie Expressive Iteration ist halt dahingehend tückisch, dass sie Strategien enabled und man dann dazu tendiert, boah, wie jetzt im Falle von Venota, wobei der Bann auch gerechtfertigt ist, aber so, das wäre hier der falsche Move gewesen, hier Arclight Phoenix zu bannen oder Ledger Shredder zu bannen, sondern dann würde einfach das nächste blaue oder rote Kreatur kommen, die um Spells herum gebaut wurde. Und dann kommt wieder die nächste. Du weißt, was ich meine. So, ne? Das ist halt so der Punkt. Und ich finde, Expressive Duration ist eine Busted-Karte, weil im optimalen Fall ist es halt Scry 3, Draw 2, für 2 Mana im Endeffekt. Sorcery Speed. So. Und das ist halt einfach zu krass.
In einem Format, in dem Treasure Cruise und Bigfoot Time gelaubt sind.
Das finde ich auch interessant. Sie haben in der Begründung haben sie beide erwähnt und haben halt gesagt so, hey, es gibt auch andere powerful Card Draw Spells, aber sie finden halt so ein bisschen, dass Treasure Cruise und Dig Through Time Pioneer, so eine gerade blaue Pioneer Decks halt eben so eine Identität gibt, die es in anderen Formaten eben nicht gibt. Und das ist absolut richtig. Und ich finde auch, dass weder Treasure Cruise noch Dig Through Time gerade zu krass sind. Das sind gute Spells und auch solche Sachen wie Thoughtseize oder so. Das sind gute Spells, aber sie sind weit weg davon, broken zu sein, so, ne?
Fetchländer fehlen halt, wa?
Ja, genau. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Aber wie ist denn bei dir mit Expressive Duration? Also, ist das was du auch in anderen Formaten gebannt sehen könntest?
Ja, tatsächlich. Also, ich finde, Expressive Iteration ist eine Karte, die einfach auch Agro-Decks wie zum Beispiel Is it Delver oder Where Prowess oder Delverless, Delver UR, was jetzt zum Beispiel in Modern gespielt wird, einen langen Atem gibt. Und wenn ein Agro-Deck gleichzeitig ein Grind-Spiel spielen kann mit Murktide Regent und Expressive Iteration,
ja,
ist das eine sehr, sehr strange Kombination. Und in der befinden wir uns aktuell in sehr, sehr vielen Formaten. Und in Pioneer haben sie es jetzt addressed, weil auch diese Ledger Shredder-Decks konnten einen extrem langen Atem haben, sogar ohne Murktide Regent, eben durch Expressive Iteration, weil es eben eine Draw 2 ist. Ja. Plus 1-Karten sind immer schwierig. Und also ich glaube schon, dass es eine schwierige Karte ist, gerade auch in anderen Formaten. Ich finde es halt interessant, weil sie halt im Standard drin ist, soweit ich weiß.
Mhm.
Was es halt sehr, sehr seltsam für mich macht. Es sind halt Karten, die aus dem Standard nicht rausgeschmissen wurden.
Ja, genau. Und das ist halt das Ding, aber selbst in Standard siehst du, da gehen sie mich auch kurz drauf ein, so, es gibt halt sehr viele verschiedene dreifarbigen Decks, aber die bekanntesten und beliebtesten sind Grixis, also wieder Blau-Rot, und Jeskai, wo es sogar mehrere Varianten gibt, einmal mit Hinata und einmal so eine Control-Variante. Und auch beides hat irgendwo in der Color Identity irgendwie Blau-Rot. Also es ist halt, so meine Theorie ist halt, mit Expressive Iteration wird Blau-Rot einfach zu gut im Meta-Anteil der Farben, so in allen Formaten so. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, so ein ähnliches Argument hatte man vor ein paar Jahren noch zu Mono-Green oder zu grünen Sachen, weil grüne Karten so krass waren, dass sie halt irgendwie überall die Formate übernommen haben. Und jetzt gerade ist der Shift wieder zu diesen Izzet-Karten eben durch Expressive Iteration, weil ich glaube, dass Expressive Iteration halt der Schlüssel ist, warum diese Decks so unfassbar gut sind in vielen verschiedenen Formaten. Tatsächlich der andere Bann, Venota, Joiner of Force, ich habe eben schon mal kurz gesagt, ist ein Bann, der mich natürlich nicht überrascht so. Wobei das Problem nicht unbedingt von diesen Decks, von den Naya Venota-Decks halt eben ist, dass Venota selbst ein Problem ist, weil Venota selbst kann man gut handeln. Das ist das Problem, dass es mittlerweile in der Shell ist, die so mid-rangey auch ohne Venota dich überrennen kann. Also du kommst halt einfach nicht mit deinen Removal-Spells hinterher oder bist an die Zähne bewaffnet mit Removal, wie halt Control, was halt auch ein Top-Deck ist, aus genau diesem Grund. Und sie schreiben halt auch in der Erklärung, dass die Existenz von Naya Venota halt so ein bisschen andere Midrange Creature-Based Strategies aus dem Format gedrückt hat. Und das ist absolut richtig, weil warum sollte ich mich mit zum Beispiel Five Color Humans ist so ein Fall. Ich spiele es immer noch, weil ich es einfach liebe, aber ist halt nicht mehr im Top-Meter irgendwo da, weil ich könnte genau dieses Midrange-Plan eben auch machen, eben mit einem Venota-Deck. Und warum dann nicht Venota spielen, wenn du die Option hast, ne?
Ja, genau, also das ist halt interessant. Ich find's halt interessant, dass sie mit Venota noch so lange gewartet haben.
Mhm.
Bei Explorer, beim Announcement von Explorer, wo ja Venota auch schon rausgenommen wurde, auch Venota hätten rausnehmen können.
Mhm.
Da waren wahrscheinlich noch irgendwelche Leute, die gesagt haben, nee, keine Lust.
Ja, ich glaube, das war das nicht sogar recht nahe noch an dem Streets of New Capenna Release? Und ich glaube, man hat es halt so ein bisschen abwarten können, ob sich daran was ändert. Aber ich habe mal nachgeguckt, Naya Venota ist in den Top 16 Listen seit 9 Monaten gewesen. Also es ist schon, es hat nie abgenommen. Es war vorher mehr so Glass Cannon-mäßig und halt jetzt aktuell so eine absolute Bombe. Und das ist ja auch schon nicht seit gestern erst so. Und dementsprechend absolut verdient der Bann. Und ich habe fast ein bisschen die Befürchtung, aber ich glaube tatsächlich, dass man auf Grundlage des Naya Venota-Decks trotzdem noch ein grün-basiertes Midrange-Deck eben spielen kann mit Ezekas Chariot, mit den ganzen Sachen, die da eben drin sind. Vielleicht spielt man auch wieder mehr Collected Company. Das ist halt auch so ein Ding. Gibt's halt momentan auch sehr wenig in dem Top-Meter, weil eben Venota quasi eine Kreatur mit Collected Company drauf gedruckt ist, so. Das ist halt so ein bisschen das Ding, das Banning ist gut und das Banning ist richtig, aber meiner Meinung nach wird es gar nicht so viel an den Decks verändern. Also ich habe schon gedacht, so, Is it Phoenix wird auch, glaube ich, ohne Expressive Iteration es einfach geben, weil du spielst halt dann weniger effiziente Sachen wie Charter Course oder ähnliche Sachen, so, ne? Aber da gibt's halt einfach Ersatzsachen. Venota kann es in so einer Form natürlich nicht mehr geben, aber es wird wahrscheinlich eine Midrange-Variante in den Farben geben. Von daher, ich freue mich tatsächlich, wie das Format sich weiter warpt. Aber hast du dir dann auch angeguckt, was in den anderen Formaten so gesagt wurde?
Ja, natürlich, musste ich ja. Na, also klar. Das ist einfach mal, ja klar. Standard fand ich sehr interessant, einfach nur, weil ich von Standard wenig Ahnung habe.
Ja.
War einfach sehr interessant, mal zu sehen, was die da so an Data gesammelt haben, was sie sagen, so mit Bono White, dass es zum Beispiel aktuell abfällt und so weiter. Das ist schon ganz interessant. Modern habe ich so ein bisschen weniger verstanden, weil ich höre ganz, ganz viele Leute, die sagen, Izzet Murktide ist einfach zu krass, aber sie reden hier von 10% Online-Meta-Anteil mit unter 50% Winrate, wo ich sage, oder around 50%, wo ich sage, da habe ich andere Daten bekommen. Und da sehe ich andere Sachen. Aber okay, noch schlimmer wird es bei Legacy.
Okay.
Mein Go-To-Format halt.
Ja.
Sie schreiben mir, dass seit Ragavan alles super geworden ist. Und ich sage, what? Und sie reden davon, dass das UR-Delver halt ein bisschen runtergegangen ist und jetzt nicht mehr so viel gespielt wird. Und ich hänge da und sage mir, das Deck ist noch stabiler als vorher. Mhm. Es ist noch stärker als vorher, weil man eben nicht mehr diesen doofen Affen spielt, sondern sich jetzt auf das beruft, was wirklich das Delver-Deck ausmacht. Und sie haben den Grindplan mit Murktide und Ding. Und dann schreiben sie von wegen, ja, es ist ja, es gibt ja ein subventionales Format, es gibt ja ganz viele Sachen. Und ich gucke mir so auf MTG Goldfish an und sehe halt so 27% Delver-Meta-Anteil. Das vierte Deck ist ein Delver-Deck. So,
ja.
What? Are we looking at the same thing right now?
Ja.
Also sorry. Ich brauche dringend einen Legacy, hier so ein Roundtable.
Format-Panel, ja.
Von einem Format-Panel, ganz dringend, weil, Alter.
Ja.
Da bin ich ganz weit weggegangen. Und ja, Vintage fand ich halt sehr, sehr interessant, dass sie halt im Endeffekt nur gesagt haben, so, ja, jetzt Modern Horizons 2 ist jetzt auch im Vintage angekommen. Und ich denke mir so, was, ihr habt null Aussage in diesem Satz drin.
Ja, ich fand es witzig, dass sie es überhaupt genannt haben, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also, Vintage ist so weit weg von der Spielerrealität, dass in so einem Banning, was ja wirklich viele sich angucken, zumindest die halt eben Pioneer spielen und Explorer, was ja zumindest auch Arena inkludiert, also sind das schon nicht wenige, dass sie dann so einen Artikel machen zu Vintage, also so einen kleinen Abseits, fand ich auch so, okay, aber ich habe es mir auch angeguckt und einfach weder verstanden, was sie sagen wollten, noch habe ich Ahnung von Vintage. Also lassen wir das einfach mal so stehen, ist schon okay. Aber zu Legacy ganz ganz kurz, aber es ist ja auch irgendwie, also sie sagen hier, dass es jetzt wieder in so eine okaye Meta gerückt ist, was aber auch so ein bisschen deckt damit, dass eigentlich schon immer Izzet Delver da war, oder?
Ja, Delver, man hat früher mal gesagt, wenn Delver-Deck eins der Top-Tier-Decks ist, ist das Format okay. Mittlerweile muss ich sagen, Delver eins der Top-Tier-Decks ist, haben wir ein Problem.
Ja.
Der Punkt ist, wenn, wie gesagt, jedes vierte Deck ein Delver-Deck ist und das zweitbeste Deck ein Jeskai Control ist, was nur Removal drin hat und ebenfalls Iteration spielt, nur damit es irgendwie mithalten kann mit dem Grindplan von Delver, einem Agro-Deck.
Ja.
Und wir halt so faire Decks und Midrange-Decks haben, wie zum Beispiel Death in Texas, die jetzt mittlerweile nur noch Jorion spielen, damit sie irgendwie zu Rande kommen und irgendwie mithalten können mit den anderen. Oder man spielt eben Glass-Cans wie Ad Nauseam Tendrils, also Storm oder Elften oder Sultai Depths, wo man einfach versucht, in der ersten oder zweiten Runde einen 20-20 hinzubekommen mit Marit Lage.
Mhm.
Oder. Es driftet immer weiter. Und das war damals auch schon so. Und sie haben es mit dem Ragavan-Bann nicht besser gemacht. Das habe ich auch gesagt. Es driftet weiter. Du hast nur noch die Fast-Combo Glass-Cannon-Decks, die halt irgendwie, wenn du halt mal eine schlechte Hand hast, gewinnen. Wie Reanimate und ähnliches. Oder du hast die ultra-grindigen Uro, Expressive Iteration, Murktide, komischen Control- und Midrange-Decks, in Anführungsstrichen, die halt super grindy geworden sind. Und naja, da muss ich halt echt sagen, das ist strange. Das ist halt super interessant, dass sie das Banning so knapp hinter dem Fourth Season rausgehauen haben. Wir hatten am Wochenende Fourth Season, das ist ein riesiges Legacy-Turnier in Bologna. Und es bin mir gerade nicht ganz sicher, wie viele Leute da waren. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es 600.
Das sind nicht wenige.
Das sind auf jeden Fall eine ganze Menge Leute, die dann wirklich unterwegs waren. Und das war halt wirklich, wirklich gut besucht. Und die hatten halt, naja, haufenweise URL war da. Und ich denke mir so,
Ja, ich glaube, so ein bisschen hält's auch davon, also, ich meine, sie beziehen sich ja hauptsächlich
400 Leute, by the way.
Okay, 400 Leute in Bologna. Trotzdem immer noch eine ganze Menge. Ja. Das Ding ist, ich glaube, sie beziehen sich da ja hauptsächlich auf digitale Daten, die sie haben. Und ich glaube, die lokalen Meta sind halt eben unterschiedlich. Thema Pioneer zum Beispiel. Wir hatten glaube ich, jetzt in den letzten Turnieren je ein Izzet-Spieler. Der Rest war halt ganz woanders. Wir haben sehr viel halt eben Mono-Red und so weiter und halt, ne, sehr viele Eigenbrews und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, nochmal eine Diskrepanz da. Und ich glaube, gerade als etablierter Magic-Spieler, wie du halt eben einer bist, mit deiner mit Legacy-Spielgruppe, beziehungsweise halt Bubble so ein bisschen, das ist halt nicht repräsentativ mit die Sachen, die sie online spielen, so. Und
ja, du hast bei online halt immer zwei Arten von Personen. Du hast die Leute, die halt grinden für Trophies und für Ticks. Und du hast die Leute, die streamen. Das sind ja mittlerweile echt nicht mehr wenige. Oder Content produzieren oder lustige Sachen spielen wollen. Und das sind die einzigen beiden, die du hast. Das heißt, du hast die Hardcore-Grinder oder die Leute, die 80 Karten Jurion Storm spielen, mit einer Win-Condition, weil sie Lust drauf haben und ein bisschen Bock haben, irgendwas Lustiges zu spielen, damit sie Viewer haben.
Ja. Und ich glaube halt bei Legacy kommt halt nochmal dazu, dass es halt sehr viel wahrscheinlicher ist, sich ein Magic Online Legacy Deck zu holen. Und wenn sie dann halt eben ins Meta gucken und sehen, dass 25% sind UR Delver, holen sie sich das, können sie aber nicht spielen, verlieren häufiger und das bringt natürlich die Win Percentage wieder runter. Und das deckt sich halt natürlich nicht, wenn du gegen erfahrene Delver Spieler spielst, die halt eben wissen, was sie tun. Ja. Da ist die Win Percentage dann vielleicht eine ganz andere so. Und das ist halt, ich find's absolut richtig, dass man eigentlich so ein Legacy Format Panel eben einberuft, eben mit auch Spielern, weil es bringt ja nichts, solche Entscheidungen zu treffen, ohne dass man das irgendwie aktiv spielt. Und ich glaube, eben der Eindruck entsteht halt eben, dass sie sehr datenfokussiert sind und einfach gucken, okay, in welchen Archetyp können wir das packen, welche Farben spielt es und wie sind die Win-Percentages? Die geben halt nicht immer das Spielgefühl wieder. Und das ist halt ein bisschen schwierig so. Aber ja, grundsätzlich, also beziehungsweise noch eine Sache zum Legacy-Thema. Wie krass wäre jetzt im nächsten Legacy-BNR-Announcement gebannt Expressive Iteration und Brainstorm? Hätte man dann Delver endlich vom Thron geschossen?
Nee, wir müssen einfach nur Murktide nehmen, meiner Meinung nach. Ich habe das zwar gerne als Saga waren, als gebannt wurde, habe ich auch schon gesagt. Einfach Murktide rausnehmen und Uro, weil ich Uro nicht leiden kann. Und ich dann einfach persönlich befriedigt wäre. Aber Murktide raus und Delver kommt wieder in eine Range, was angenehm ist zu spielen.
Okay. Das ist doch schon mal gut. Aber grundsätzlich eben mit dem, ich glaube halt, in Pioneer wird sich da dementsprechend eben nicht viel ändern, auch wenn sich da jetzt so viel getan hat. Es wird spannend auf jeden Fall sein. Aber wie seht ihr das? Was sind eure Erfahrungen mit den Karten, die gebannt worden sind? Schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es ins Discord. Dann können wir da ein bisschen freundlich diskutieren. Die nächste News bezieht sich auf, ich würde sagen, zusammengenommen 4 Zeilen Text, die ganz unter der Hand uns verschleiert worden sind. Und zwar, ja, worum geht's denn eigentlich? Was ist denn das große Update, was wir bekommen haben, beziehungsweise nicht bekommen haben?
Ja, ein Thema, was mir persönlich auch immer wieder an dem Herzen liegt, und zwar die Liste. Einige Hörer werden gehört haben, dass wir dieses Mal nicht über die Liste berichtet haben.
Ja.
Wir haben nämlich bis heute auf ein Announcement von Wizard of the Coast gewartet über die Liste und List-Updates. Normalerweise berichtet da immer drüber, so hey, es hat ein paar neue coole Karten drauf bekommen oder wie jetzt bei Capenna, sie hat sich komplett geändert. Wir haben keinerlei Informationen bekommen, aber wir haben natürlich Openings gesehen. Wir haben selber Booster aufgemacht, manche vielleicht. Es wurden im Store-Booster neben uns aufgemacht. Und wir haben festgestellt, die Liste ist wieder zurück auf diese 300 Karten.
Ja.
Und davon ist das meiste wieder Schrott.
Genau, und das ist halt eben der Punkt. Wie gesagt, normalerweise gibt es halt, wie du schon sagst, eben so ein Artikel, wo eben gesagt wird, hey, diese sind dazugekommen, die sind weggekommen von der Liste. So sieht die Liste jetzt in kompletter, also volle Transparenz. Lieben wir ja eigentlich. Aber jetzt, wenn man sich bei Collecting Baldur's Gate eben das Artikel anguckt, da gibt's halt eben 4 Zeilen, wo eben draufsteht, ganz kurz, die Liste wird von Commander Legends Battle for Baldur's Gate will return to being 300 cards long, featuring cards throughout Magic History. The list will include all the Magic-themed Stranger Things cards except for Havengul Laboratory. Auch, warum? Warum ist die eine Karte exkludiert? Hä? Verstehe ich halt gar nicht. Und dann the Magic-themed Stranger Things cross Secret Lair Cards that appeared in Commander Legends Battle for Baldur's Gate will drop at the same rarity at other cards on the list. Also wir sind auch weg von diesem 8 Booster, garantieren euch eine Secret Lair Karte. Und es ist ein Riesendowner von meiner Seite aus. Also yes. Gerade nachdem wir die Liste so gelobt haben, beim letzten Mal mit diesem Update auf 60 Karten zu gehen, dass wir halt eben die Secret Lair Reprints drin haben, die sich auch eben zeigen als deutlich effizient. Also man kann alle Karten, wenn man sie mechanisch haben will, für ein paar Cent haben. Und das ist halt eben großartig. Und ich find's, also ungelogen, ich find's extrem frech, was wir hier bekommen haben mit diesen Vierzeiler. Und ich meine, du hast ja ein paar Booster aufgemacht. Hast du da irgendwas von Relevanz gezogen oder irgendwelche neuen Karten, die du irgendwie, die dir irgendwie aufgefallen sind?
Tatsächlich habe ich eine einzige. Und das ist die jetzt fällt mir der Name hier, die Reclamation.
Reclamation
ich bin Sage? Oder? Ich hab sie hier noch neben liegen.
Achso.
Noxious Revival.
Noxious Revival, okay.
Ja. Die habe ich gezogen, die ist neu. Super, cool. Neben mir wurden Karten aufgemacht, wie deine Kreaturen haben diese Runde Schutz vor Schwarz oder so. Irgendwas war das. Irgendeine Müllkarte, die auch schon seit Ewigkeiten drin ist. Ein Kollege von mir, der hat einen Fluch, der zieht immer dieselbe Karte in jedem Set. Mhm. Seit Ewigkeiten. Und er hat halt ein paar Capenna-Booster jetzt aufgemacht und war halt total glücklich, so, oh, endlich die Liste, geil. Mhm. Und er war am Sonntag mit mir im Laden und sagt so, ah, Marc, gib mal einen Set-Booster. Und er macht seinen Set-Booster auf und er hat eine Karte von der Liste. Und als er die gesehen hat, ist der wirklich aus allen Wolken gefallen.
Das ist der Fluch ist wieder da. Wieder
diese weiße Kammen gezogen hat.
Ja.
Wahnsinn. Also es ist so, ja, dreist in Anführungsstrichen.
Voll, voll.
Ich meine, klar, dreist, wir reden jetzt aus einer Spielersicht von Wizards Seite aus, die hängen dann und sagen, ja, okay, seid doch froh, dass wir überhaupt eine Liste machen.
Ja.
Aber es ist halt, sie haben ein sehr, sehr gutes System gehabt. Sie haben es verbessert. Sie haben es wirklich den Spielern, sie haben ja nur positives Feedback bekommen. Mhm. Und jetzt sind sie wieder bei 300 und ich bin halt mal gespannt, ob sie jetzt beim nächsten Standard-Set wieder runtergehen auf die 60 oder so. Oder
boah, ich weiß es halt wirklich nicht.
Dahinter, dass sie jetzt auch auf einmal sagen, so, hey, wir haben gutes Feedback für was Cooles bekommen. Ja. Jetzt lassen wir das.
Ja, das ist halt eben das Ding so. Ich verstehe halt, also sagen wir mal, sie wollen, dass die Liste ineffizient ist aus spielerischen oder beziehungsweise aus Sammelbegehren gedöhnt so, ne? Dann lass doch einfach die Liste auf 300 Karten und sag bei New Capenna, okay, wir haben jetzt hier die Stranger Things Karten drin. Das ist das tolle Neue an den New Capenna Sachen. Aber dann lass doch die 300 Karten so. Und jetzt einfach so, auch so, die wissen doch, was sie tun. Also wenn du vorher bei jedem Set so einen riesen Artikel machst mit eben einer Auflistung, mit Cross-Referenzen auf den Gatherer, wo du die Karte nachgucken kannst, so, ne? Mhm. Und das lässt du einfach so weg. Und wir haben uns auch schon gewundert, meinten so, ja, okay, vielleicht passiert einfach bei der Liste nichts, nehmen wir jetzt einfach mal so an. Und dann ist da einfach so ein Vierzeiler, der einfach nur sagt, ja, okay, wir gehen wieder zurück. Und übrigens, dieses Versprechen von Stranger Things-Karten, dass die in einer gewissen Frequenz dahin, haben wir nicht mehr. Ist egal, machen wir einfach jetzt so, wie wir Bock haben. Wird dabei sein, aber nur noch alle 78 Booster oder so, weißt du? Mhm. Ist halt so, das ist halt, ich fühle mich halt verarscht und deswegen so dieses Ding aus Spieler- und Kundensicht eben, ist das halt eine komplette Intransparenz, beziehungsweise ist das so ein random Move, wie du gehst irgendwie am Montag zum Bäcker, kaufst dir ein Brötchen, das kostet 20 Cent, gehst am nächsten Tag zum Bäcker, da kostet das auf einmal 2 Euro und denkst dir so, hä, was ist das denn jetzt für eine Entscheidung, dann gehe ich da nicht mehr hin und dann sagt er, aber hey, jetzt haben wir wieder runtergenommen, jetzt kostet es wieder 20 Cent. Und das ist ja alles klar, dann kann ich jetzt wieder hingehen und dann ist wieder was komplett anderes. So, es gibt gar keine Brötchen mehr. Und das ist so, es ist total komisch für mich. Ich kann nicht verstehen, also das Einzige, worauf es hinausläuft bei mir, wo ich immer wieder quasi logisch durchgehe, ist, es muss an einer Art Überforderung liegen eigentlich. Weil ich glaube, die Arbeit in die Liste ist reingeflossen, aber ich habe so das Gefühl, das waren unterschiedliche Paar Schuhe, die da gearbeitet haben. Die einen haben die Liste verbessert mit 60 Karten für ein Standardset, die anderen haben halt die Liste überarbeitet im alten Format. Mhm. Und jetzt hat man gemerkt, oh verdammt, wir hatten jetzt quasi gerade zwei Sets mit Set-Boostern, aber die funktioniert nach dem alten Schema noch, das ist, was aber zeitlich danach rauskommt. Wir erwähnen es einfach nicht. Und das finde ich halt der schlechtstmögliche Case. Also,
ja, also ich bin da relativ bei dir. Ich glaube nicht, dass es eine Überforderung ist, sondern eher an dem, wie Sets designt werden. Mhm. Ich glaube, Baldur's Gate war in der Mache, wahrscheinlich, da war Adventure Forgotten Realms noch nicht draußen, meiner Meinung nach. Ja. Sie sind hingegangen und haben eben das damalige System genommen und haben dann gesagt, hey, wir machen jetzt anderes D&D-Set. Weil wir sind uns alle einig, Baldur's Gate soll die Leute, die mit Adventure of Forgotten Realms Standard angefangen haben, was ja demnächst rausrotiert, jetzt ins Commander bringen, damit die Leute bleiben und nicht rausgeworfen werden, weil Standard rotiert. Ja. Surprise.
Das klingt nach einer der Motivationen auf jeden Fall.
Ja. Und dementsprechend wird das Set aufeinander aufbauend designt sein. Dementsprechend glaube ich aber auch, dass eben das Design nicht erst vor einem Jahr oder so passiert ist, sondern halt schon wesentlich früher, wo die Liste eben noch eine ganz andere Zahl war. Und deshalb hoffe ich und glaube auch dran, dass sie eben das Capenna anders machen, das nach Capenna, das Standard-Set anders machen. Ich finde es aber super interessant, dass sie halt sagen, hey, die Stranger Things-Sachen sind da drin. Ja. Weil das heißt, diese Personen, die das designen, müssen irgendwie miteinander kommuniziert haben. Damit die sagen können, hey, ihr habt die Stranger Things Karten drin, ab dann sind die in der Liste. Das heißt, bei uns sind die auch in der Liste drin. Irgendwas muss da ja passiert haben. Warum sie das Laboratorium nicht reinnehmen, keine Ahnung, was eine Double-Sided
Karte ist. Das ist so komisch.
Ich habe keine Ahnung.
Ist es die einzige Flipkarte?
Ich glaube ja.
Ja, okay, dann ist das, glaube ich, schon die Begründung. Ey, das ist ja, so
wahrscheinlich.
Ah, ich hasse es.
Wobei ich sagen muss, ich finde es gut, dass sie die Ratio runtergenommen haben. Ich finde, die sind weit genug draußen. Die Karten kosten, wie gesagt, alle nicht viel. Und die Leute, die sie mechanisch spielen wollen, die nicht unbedingt die Stranger Things Kids spielen wollen, haben dort eine Anlaufstelle, um die Karten zu spielen. Wenn sie das jetzt bitte mal mit den Secret Lair machen, die sie noch ausstehen haben, zum Beispiel Walking Dead, dann bin ich zufrieden. Aber
total.
So vom Ratio muss ich jetzt nicht jedes zweite, dritte, vierte Booster so ein Teil ziehen, wenn ich auch eine normale Karte von der Liste haben kann. Da finde ich es sogar noch fast schon störend, dass die drin sind. ich muss aber sagen, es ist okay. Also die normale Ratio, nicht die geringe Ratio, die normale Ratio, finde ich okayisch.
Ja.
Aber ich bin halt so unendlich gespannt, was es mit den Leuten macht. Ich meine, bei uns im Laden ist Baldur's Gate nicht so gut angekommen. Die Releases, habe ich ja schon Anfang der Folge schon gesagt, waren nicht so gut besucht. Das sind nun mal Premium-Booster, die kosten nun mal mehr Geld. Und dann auch noch das Rausnehmen, was wirklich gut war an der Liste. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dir mal Openings angeguckt hast oder selber vielleicht ein Opening miterlebt hast von Capenna.
Ja, das habe ich mir ein paar angeguckt tatsächlich.
Capenna lief unendlich gut, aber wenn du mal genau drauf achtest, sind ganz, ganz viele, also wir erwähnen natürlich oft den Prof natürlich.
Ja, klar, Tolarian
Community Card. Er hat immens lange spielen können, sein Booster-Game, weil er Karten von der Liste gezogen hat. Immer waren es die Listkarten, die das Display gerettet haben. Und zwar nicht nur gerettet, sondern wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern fast zur Hälfte bezahlt.
Total, total. Und
ohne Capenna, diese Änderung der Liste, wäre Capenna einfach nicht das Value House und das coole Set, was es jetzt ist. Und leider bleibt Baldur's Gate jetzt meiner Meinung nach darunter, weil ich weiß nicht, wie du bei Baldur's Gate so ein Display-Opening irgendwie wieder reinholen möchtest. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich.
Ja, ich muss auch sagen, halt, Battle for Baldur's Gate, wir haben es ja eben schon vorher im Podcast schon erwähnt. Es ist halt, es ist kein Set, was du rippst. Also es ist einfach der Punkt. Und die Liste war ja normalerweise immer so ein Projekt Booster Fun. Ne? Wir wollen, dass das Booster Öffnen an sich zu einem spaßigen Event wird. Jetzt haben sie es verbessert, die Verbesserung wieder zurückgenommen. Das heißt, das Produkt ist für mich jetzt einfach schlechter als das davorige. Das heißt, wenn ich die Wahl habe, Set-Booster zu kaufen, ist es jetzt nicht nur der Premium-Preis, der bei Baldur's Gate dranhängt, weil das halt eben kein Standard-Set ist, sondern halt auch eben der Fakt, dass halt die Chance so viel geringer ist, dass ich da was von Wert für mich irgendwie rausziehe, dass ich da halt auch eben einfach nichts mehr holen werde. Also das ist halt und das ist auch da wieder der Vergleich zu Commander Legends 1, war halt komplett anders, weil du da halt auch eben starke Karten im Mainset drin hattest. Und da war es halt wirklich von Wert, dass du dann mehrere Rares aus einem Set haben konntest. Weil du konntest coole Länder drin haben, Jeweled Lotus, diese ganzen Commander Plates und diese ganzen Staples, die es halt gibt, die hat halt Baldur's Gate nicht. Dafür hat es ein cooles Draft-Erlebnis, aber dann wäre halt cool gewesen, eine Liste zu haben. Stell dir mal vor, die Liste wäre so ein Slot, wo Commander Legends 1 Karten reprintet worden wäre für das Set jetzt. Das wäre doch ein geiler Kompromiss. So 60 Karten aus Commander Legends 1, vielleicht noch ein paar andere Staples, Super Staples, so die halt irgendwie immer wieder drin sind. Und dann packt er auch gerne noch die Stranger Things Karten, das ist fair. Und du hast halt einfach so eine geile Mischung. Und jedes Mal, wenn du die Liste hittest, ist es halt ein super cooles Ding. Und du hast sofort, ich kann sofort verwenden.
Ja, genau. Es muss ja noch nicht mal irgendwie ein Heavy-Hitter sein.
Ja.
Es würde mir ja schon reichen, wenn ich da dann auf einmal meinen obligatorischen Counterspell rausziehe oder ein Findhorn-Elf oder so. Findhorn-Elf kostet nicht viel Geld, ist aber eine coole Karte.
Total. Und
selbst das fehlt ja. Ich meine, wir haben Lightning Bolt, okay, gebe ich den. Das ist eine krasse Commander-Karte, sehe ich neben Commander. und Fireball, das ist eine ähnlich krasse Commander-Karte, sehe ich auch in jedem Commander-Deck. Aber so halt sowas, wie gesagt, Fintorn Elf dann in der Liste. Sie müssten ja noch nicht mal die krassen Sachen, ich meine, Vampiric Tutor war auf der Liste von Capenna.
Das wäre auch einfach, also ne, sie hätten dem ja einen schönen abgerundeten Touch geben können, wenn sie das halt wirklich hätten geplant, aber so aktuell wirkt es halt einfach ungeplant und mehr wie so ein Versehen, dass das halt so irgendwie rausgekommen ist. Aber ja, wie ist da eure Meinung zu? Werdet ihr euch, macht das was mit euch für Set-Booster? Werdet ihr jetzt Abstand nehmen von Baldur's Gate, Set-Booster, dann sagt ihr generell, Set-Booster sind dafür da, um das Set zu erkennen und nicht unbedingt wegen der Liste. Schreibt es gerne in die Kommentare oder ins Discord. Damit kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar wieder Booster-Kram von Commander Legends. Und zwar Double Masters hat die ersten Welle von Leak-Karten veröffentlicht bekommen. Mir sind's aufgefallen, mal wieder im Reddit natürlich, wo sehr viele Fotos einfach herumkursieren. Und die stammen alle so, ich glaube, von Command Fest, sprich Pre-Release-Events, wo halt eben Collector-Boosters von Commander Legends Baldur's Gate rausgegangen sind. Und es scheint so, dass Boxtopper-Varianten von vielen Uncommons, die eben das Symbol von Double Masters 2022 eben haben, irgendwie mit da reingerutscht sind. Ein paar Karten, die da eben schon drin sind, ist sowas wie die, wir haben die Ravnica Bounce Lands, wir haben Muldrifter, Eternal Witness, Flicker Wisp, Blood Artist, Wall of Omens, Bloodbraid Elf, so halt so ein paar Sachen, wo man halt denkt, ja, okay, sieht man in so einem Reprint-Set im Uncommon-Slot, kann ich mir das gut vorstellen. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das wirklich ein absolutes Versehen ist. Weil es gab schon die ersten Leute, die gesagt haben, hey, das ist bestimmt irgendwie so ein Leak und Umsatz will uns da was geben, so als Spoiler und so. Und ich sag, nee, also das sieht für mich einfach nicht danach aus. Ich meine, ich wurde natürlich darauf angesprochen, weil eine der Karten, die geleakt wurde, ist halt Flicker Wisp. Und dementsprechend war dann bei mir ruck einfach bei mir das Handy voll mit irgendwelchen, ich glaube, ich habe 25 Nachrichten knapp gehabt.
Krass.
Über Instagram, Facebook und WhatsApp, die alle gesagt haben, so, ey, Blacky, hier, Flicker Wisp, Full Art, voll geil und so, guck mal hier, Double Masters. Und ich so, okay, was? Und ich muss halt echt sagen, ich finde es so strange. Ich habe mal drüber geguckt, das sind ja alles Ankamen, richtig?
Ja, es sind durchgehend nur Uncommons. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich da so ein bisschen auch aufmerksam für wurde, weil ich auch dachte so, okay, das kann halt kein Versehen, also man könnte meinen, dass es kein Versehen ist, aber wahrscheinlich hat es auch produktionelle Hintergründe im Sinne von, vielleicht ist das halt ein Sheet, was halt jetzt in Umlauf geraten ist durch diese Booster, was halt eben nur Uncommon-Boxtopper hat, die dann eigentlich dann in Double Masters in den Collector Booster landen sollen. Nehme ich jetzt mal an, weil es war beim ersten Double Masters halt auch schon so. Ich finde es halt auch krass, dass halt eben, dass es auch so viele Karten sind. Also, dass man halt wirklich jetzt einen ganz guten Eindruck von den, zumindest Uncommon, also könnte ich mir vorstellen, dass wir alle Uncommon Boxtopper gesehen haben für Double Masters vielleicht. Und das ist halt schon so ein Ding. Meine erste Theorie, als ich davon zuerst mal gehört habe, ist, dass es auch mit der Liste zusammenhängt, über die wir eben noch gesprochen haben. Weil ich habe so ein bisschen gedacht, okay, sie haben die Liste nicht angepasst, sie haben aber schon mal Sachen über die Liste quasi gepreviewt mit dem, was war das, irgendwie Metal Coating oder so?
Mit dem Cranial Plating.
Cranial Plating, genau sowas. Was sie halt in der Liste zuerst gedruckt haben und dann nachher, haha, wir haben uns euch schon eine Karte gezeigt vor der Preview-Season, zack. So, und dann habe ich aber erst gelesen, dass es aus Collector-Boostern ist und die Collector-Booster haben eben keine Liste. Und das ist halt eben so der Punkt, wo ich dachte, okay, ich glaube schon, dass das irgendwie ein Fehler war von Wizards of the Coast-Seite, dass da einfach der Printer, weil die Printer müssen ja jetzt schon Double Masters gedruckt haben, damit es überhaupt mit dem Produktrelease und mit dem logistischen Teil quasi alles funktioniert. Und das ist halt so ein bisschen das.
Wenn es denn mal funktioniert. Wenn es denn funktioniert.
Wenn es denn mal funktioniert. Weil wir wieder eine News kriegen, Product Delay. Aber ja, es ist auf jeden Fall krass. Was sind denn deine Eindrücke jetzt, wenn wir quasi schon über Double Masters reden, über die Reprints? Also Flicker Wisp hast du schon gesagt. Ja. Ist das was, worauf du dich freust?
Ja und nein. Ich freue mich für jeden, der einfach eine Flicker Wisp in Full Art haben wollte. Ich will es nicht. Ich habe ja für meinen Death in Texas ein sehr hartes Credo, welcher Rahmen es sein muss. Es darf nämlich nur, es muss ein vollendständiger Rahmen sein, es darf kein Extended Border sein, es darf kein Full Art sein, sondern es muss der normale Rahmen sein. Es muss, wenn es geht, eine Promo sein und es muss, wenn es geht, voll sein. Wenn es geht, eben der New Border. Mhm. Und zwar am besten der Border zwischen Mirrodin und ich weiß gar nicht wo, kam das in Origins? Kam der,
ich glaube
der
Origins.
Ja, genau. Und dazwischen muss der Border am besten liegen. Dann bin ich am zufriedensten, aber wenn es sein, nehme ich auch schon den neuen. Hierbei ist es so, die ist halt cool, die sieht halt cool aus, es ist halt eine Flicker-Wisp, ist ganz nett. Ich finde halt viel, viel krasser, was wir sonst so haben, so mit Bloodbraid Elf zum Beispiel, was ja auch eine Full Art ist, die halt Bloodbraid Elf ist als Ankam immer schon da gewesen, war tatsächlich echt teuer, aber das ist wenigstens was Sinnvolles. Ja. Und dann haben wir die Bounce Lands.
Ja. Ich hoffe nicht, dass das der einzige Land Cycle sein wird, den wir in diesem Set haben, weil wenn die Bounce Lands in fucking Double Masters der Land Cycle ist, dann raste ich aber aus. Also, das ist so ein bisschen also der
sie
Punkt.
Sie haben ja immer einen Uncommon-Land-Cycle und einen Rare-Land-Cycle. Ja. Das hier ist auf jeden Fall der Uncommon-Land-Cycle. Aber wirklich, Bounce-Lands?
Sie werden ja immer noch in Commander unter anderem ja auch gespielt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass in einem Limited, wenn es ein Double Masters Limited halt eben geben soll, dass sie da halt gutes Fixing irgendwie machen. Und es sind ja auch gute Lands, theoretisch so. Aber sie sehen halt competitive eben kein Spiel irgendwo. Außer in Amulet Titan.
Ja, Modern Titan.
Genau. Aber sonst hast du halt ja, es ist halt einfach so ein reines Commander-Ding beziehungsweise Limited-Fixing-Ding in einem Reprint-Set, wo du ja dann alte Sachen wieder aufleben lassen könntest. Aber keine Ahnung, ich finde es da auch ein bisschen schwach. Also deswegen bin ich auch, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht, dass es halt so ein unspektakulärer Leak ist. Und deswegen, ich hätte mich fast schon mehr gefreut, wenn wir dann so ein paar Rares oder Mythics schon gesehen hätten, wo wir gesagt hätten, wow, okay, da könnte vielleicht wirklich was drin sein. Weil so, ne, ich meine hier, Bloodbraid Elf ist okay.
Wird aber auch so gut wie nicht mehr gespielt. Also tatsächlich, das Einzige, was wirklich viel gespielt wird, was wir jetzt geleakt bekommen haben, ist die Simic Growth Gem. Weil Blood Artist ist eine Commander-Karte. Maldrifter ist eine Commander-Karte. Ja. Eternal Witness ist eine Commander-Karte. Mentor of the Meek ist eine Casual-Commander-Karte. Also ja, es zeigt immens den Fokus, meiner Meinung nach. Auch Wall of Omen, hin und wieder mal wird hier Modern gespielt. Ja, gebe ich euch. Ja. Niemand spielt Wall of Omen, der anständig was in Modern spielen möchte. Und dementsprechend, auch das ist eine Commander-Karte. Ich finde es halt so krass, dieser Fokus schon wieder auf Commander in dem Double Master. Ich meine, es war ja klar, dass es kommt, aber so offensichtlich fand ich da, das hat mich schon sehr erschreckt.
Ja, voll. Aber ja, ich bin mal wirklich gespannt. Vor allen Dingen, das Ding ist ja auch, ich würde ja sagen, wir warten auf ein Statement von Wizards of the Coast, aber das Ding ist, Wizards of the Coast macht nie Statements zu Leaks. Also, selbst wenn es in offiziellen Magic the Gathering Boostern drin ist, ich hätte super gern ein Unboxing davon gesehen, weil das ist das Einzige, was ich halt noch nicht so zu 1000% confirmen kann, wo wir unsere Radio Ravnica, wir wollen eigentlich hier nicht über Leaks reden und über unconfirmed Information, weil wir dann in Spekulationen geraten und so weiter. Wir können nicht zu 1000% sagen, dass die aus Collector-Booster sind. Es könnten reguläre Leaks sein, aber es ist zumindest die Geschichte, die halt eben erzählt wird, ist, dass sie halt eben in Collector-Booster drin macht. Und irgendwie macht das auch Sinn, wenn man sich halt überlegt, wie die Booster eben befüllt werden, dass halt ein kleiner Fehler passiert ist und so. So, aber dann trotzdem. Muss
ja nur die falsche Datei von dem falschen Printsheet an der falschen Stelle mal kurz vertauscht worden sein, im falschen Ordner gelandet sein. Und dann wurde die mitgedruckt und dann kriegt man die halt in Collector-Booster. Mal nochmal ganz kurz, nur zur Klarifizierung, die sind in den normalen Collector-Boostern. Das ist jetzt nicht so, dass der Box drin liegt in den Baldur's Gate.
Ach so, genau.
In den Baldur's Gate Sachen. Sie sind in den normalen, regulären Collector-Boostern drin.
Ja, genau. Und das ist halt eben das Ding, Ich bin wirklich, also ich würde super gerne ein Statement dazu haben von Wizards of the Coast. Einfach nur, um halt auch so ein bisschen zu wissen, wo man dann dran ist, ne? Also es ist halt so ein bisschen dieses Ding, nicht nur, dass man das irgendwie confirmen kann oder denyen kann, sondern einfach, wenn sie sagen können, hey, ja, die sind echt, das ist ein Fauxpas aus der Druckmaschinerie. Hier sind übrigens voll aufgelöste Abbildungen davon, weil das soll natürlich nicht der erste Eindruck von einem Set sein, sondern jetzt nicht ein Mulldrifter in schief von oben fotografiert, sondern da willst du ja das geile Artwork auch sehen und da hängt ja auch irgendwie sowas hinter. Und das halt, Wizards of the Coast ist einfach komplett ignoriert und sagt, nee, da sagen wir nichts zu, finde ich halt immer ein bisschen schade. Yes. Aber ja, wie ist da eure Meinung zu dem ganzen Thema? Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren oder auf Discord. Und freut ihr euch auf Double Masters jetzt, wo ihr die ersten Karten gesehen habt? Schreibt es uns gerne mal rein. Aber das bringt auch uns auch schon zu noch ein, zwei Fragen. Ask Us Anything.
Yes.
Was ist denn Ask Us Anything und wo findet man uns denn?
Ask Us Anything ist eure Fragen an uns, und zwar an uns als Person, nicht nur als uns als Community, sondern diesen Fragen, die wir beide beantworten. Das können Sachen sein wie, wo wohnt ihr? Die Adresse werden wir wahrscheinlich nicht rausgeben, aber so auch so Sachen wie, hey, warum spielt ihr das und das? Oder ich bin neu, ich hätte gerne die und die Antwort. Oder eben, mich interessiert dieses und jenes Thema, könnt ihr dazu was sagen?
Genau.
Da könnt ihr bei uns auf den Discord kommen, da haben wir eine eigene Rubrik, die nennt sich Ask Us Anything. In den wirklich nur reingeschrieben, wenn uns Sachen gefragt werden, alles andere wird rausgelöscht, da gibt es den Thread für die Community, und also die Community-Fragen. Und diese Fragen gucken wir, dass wir jede Woche, wenn wir es schaffen, 2-3 Stück rausnehmen und die beantworten für euch.
Genau, und genau, die Rubrik heißt eben Ask Us Anything und nicht unbedingt Ask Us About Magic, also haut einfach raus. Wie zum Beispiel Aegon, der hat uns geschrieben, ich würde gerne mal eure Meinung zu dem Thema Commander-Events hören. Sollten diese Events bei den Neulingen wie auch erfahrenen Spieler teilnehmen, competitive ausgerichtet sein oder mehr auf Spielspaß durch Interaktion mit anderen Spielern? Und wie würdet ihr das balancen? Beziehungsweise welche Restriktionen seht ihr als notwendig, um eine faire Chance für alle zu gewährleisten? Denn der Kartenpool, den man zur Verfügung hat, ist ja auch wichtig. Wäre eine Bannliste wichtig? Also ganz viele Fragen zum Thema quasi Commander-Events in einem Local Game Store, wie man das, ich würde mal annehmen, von der Frage her so ein bisschen turniermäßig ausrichten würde. Was ist da deine Meinung zu der Frage?
Also wenn es wirklich in die Richtung geht, Balancing ist extremst schwierig.
Ja.
Ich kann da wieder mal nur verweisen, wir hatten bei uns, wir haben den lieben Randy Tarley bei uns auf dem Discord, der hat bei uns im Local Game Store so ein bisschen die Commander-Sachen befeuert und dem hat das tatsächlich gemacht mit einem Questing-System. Also praktisch, du kriegst, wenn am Ende des Zuges du der Erste bist, der, ich glaube, 5 Verzauberungen hatte oder der 8 Mana für eine Kreatur ausgegeben hat oder, kriegst du Punkte. Oder wenn du alle gleichzeitig am Tisch mit Non-Combat-Damage tötest, kriegst du Minuspunkte. Um halt eben so ein bisschen das Balancing einzufangen. Es gibt jetzt aktuell so ein paar Bestrebungen, das ein bisschen zu ändern. Aber dieses System existiert. Und so ein ähnliches System gibt es von Wizards auch. Die Command Knights haben ein ähnliches Balancing-System mit Quests, mit Punkten, die man bekommen kann. Und damit balanced man zumindest den Cardpool. Was Bannings angeht, ich bin die ganze Zeit dafür, dass wir endlich mal CEDH und Commander trennen.
Ja.
CEDH und Commander sind zwei völlig verschiedene Formate, die beide leider auf dasselbe Banning zurückgreifen. Wo ich halt sage, es kann nicht sein, dass ich im selben Format Mono-White-Katzen an einem Tisch stehen habe und Mono-Black-CDC-First-Kill-Ad-Nauseum. Also, das geht nicht. Und leider Gottes wird dann immer gesagt, ja, dann rede mit deiner Spielgruppe und so. Also die Verantwortung weggeschoben, wo ich sage, wenn ihr das competitive spielen wollt, wenn ihr das auf Turnier spielen wollt, dann redet mit den Leuten darüber, dass ihr es machen wollt. Aber meiner Meinung nach müsste Wizards da auch langsamer eingreifen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, es wäre halt dann so ein bisschen mehr das Rules Committee, was dann irgendwie vielleicht eine optionale zweite Banlist für halt Competitive irgendwie mal an Start bringt. Aber ich finde, das auch wäre ein ganz guter Weg. Im Endeffekt, für mich ist halt Commander mit Competitive, das schließt sich einander aus. Weil ich hatte noch nie bei Commander irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt unbedingt gewinnen zu müssen, um Spaß zu haben. Und das ist halt so ein bisschen, das hebt sich halt bei mir auf, weil ich halt manchmal auch einfach mein Gehirn Turn 7 einfach ausstellen oder so. Weißt du was? Ich greife jetzt einfach mit allem an. So, deal with that. So, ich bin wahrscheinlich tot, aber es ist halt okay, weil es ist halt einfach, na, es ist halt Spaß. Ich will da hauptsächlich Spaß haben. Mhm. Und ich finde es gut, dass es halt in Local Game Stores eben Commander-Events gibt. Und ich finde es auch gut, dass zum Beispiel bei uns im Local Game Store feuern die auch regelmäßig. Ich finde es ein bisschen Quatsch, daraus jetzt so ein Turnierersatzformat zu machen, weil du hast halt mehrere Turnierformate, die halt eben dafür eben genau dafür da sind. Und dann hab halt eine Casual Area. Belohne das Spielen im Laden allgemein. Ja. Pack irgendwie besondere Commander-Promos raus, wenn du willst. Oder ne, bei unser Local Game Store macht's halt so, du kannst dich da halt anmelden und kriegst immer einen Preisbooster. So. Und je nachdem, wie viele Leute sich dann halt anmelden, kommen dann von diesen Promo-Packs noch ein paar dazu und dann darf gepickt werden. So. Vielleicht sowas kannst du halt dann in Win-Order machen oder so.
Also was ich beteiligen muss, einmal ganz kurz, wenn alle auf Competitive-Basis spielen, macht's auch wieder Spaß. Das muss ich dabei sagen. Wenn alle auf dem hohen Niveau spielen, macht's auch wieder Spaß.
Das stimmt.
Das Problem ist ja genau, dass es sowas halt nicht viel gibt.
Ja.
Oftmals ist es so, dass man eben dann ein, zwei Leute, die das zu ernst nehmen oder zu competitive sehen oder wirklich zu krass Decks haben und dann zwei, drei Leute, die es eben nicht haben, die ganze Zeit nur ins Gesicht bekommen. Das ist eher das Problem.
Ja.
Was ich jetzt sagen muss, ich mag zum Beispiel die Lösung, die jetzt auf den Command Festes gefeuert wird, was ja theoretisch auch ein Turnier-Commander-Format ist.
Ja.
Man kann halt die ganze Zeit Commander spielen, man bekommt halt dafür Preisticks und der Gewinner von dem Ding kriegt halt ein Booster mehr wie alle anderen.
Das ist auch fein.
Und das ist okay. Also ein Draft-Booster mehr als alle anderen zu bekommen dafür, dass du gewinnst, fördert jetzt nicht den Faktor, dass ich sage, ich muss gewinnen.
Ja, ja, klar.
Das ist halt was anderes. Also Preispool spielt eine ganz, ganz starke Rolle, wenn es zwischen Competitive und Casual geht.
Ja.
Auch die Möglichkeit, dass alle am Ende einfach dasselbe bekommen und man nur bei diesen Promo-Packs leichte andere Änderungen drin hat.
Ja.
Je nachdem kriegt man da vielleicht. Sorgt für ein Casual-Verhältnis einfach.
Total, total. Und lustig, dass du das erwähnst, weil ich meine, es war ja schon das Command-Fest in Richmond, glaube ich, war ja schon. Genau, und da habe ich halt auch Sachen gehört, wo Leute dann irgendwie sich dann nicht beschwert haben, aber so diesen Preissupport, weil der war quasi wie bei jedem anderen Grand Prix gewesen, sodass du halt für mehr Matches kriegst du de facto, wenn du die gewinnst, mehr Tickets und so weiter. Ja. Aber das funktioniert natürlich im Kontext bei Commander, wo eine Runde gerne mal mehrere Stunden gehen kann, eben einfach nicht so. Und da habe ich halt viele Stimmen gehört, dass halt das System da einfach stumpf übernommen wurde und halt nicht drüber nachgedacht wurde, dass ja ein komplett anderes Erlebnis ist. Und eben man als durchschnittlicher Commander-Spieler, der jetzt nicht highly competitive unterwegs ist, eben mit sehr viel weniger Ticks als angedacht quasi da rausgeht. Und
man spielt halt weniger Runden.
Ja.
Und wenn man sich dem aber bewusst ist, dass man natürlich auch dann sagt, hey, ich zahle auch nur zum Beispiel 10 Euro statt 15 Euro Eintritt für eine Runde Commander, kriegt dann dafür, keine Ahnung, zwei, drei Ticks. Also wie ein Command-Fest funktioniert, das Video ist heute online gekommen, Tag der Ausstrahlung, tatsächlich von mir als Erklärvideo. Ganz kurze Werbung an meiner Stelle. Wie das genau abläuft, also ich muss sagen, das ist super casual gehalten und trotzdem hast du halt diese Side-Events, die dann halt stumpf übernommen wurden. Also sowas wie Modern und Pioneer wurde halt stumpf übernommen.
Mhm.
Aber gerade die Commander-Sachen wurden schon sehr angepasst tatsächlich auf
eine
Casual-Basis.
Dann war es vielleicht dann mehr so ein individueller wo jemand einfach unzufrieden war mit der Anzahl der Texte.
Die Leute halt denken, wenn sie halt da drauf gehen und sagen, hey, ich fahre auf ein Magic Fest, um Geld zu machen, vielleicht sollte man da nicht auf ein Commander Fest fahren.
Vermutlich nicht. Aber ja, ich hoffe, die Beantwortung hat dir geholfen. Eine zweite Frage noch von Grave, der fragt, ab wann würdet ihr empfehlen, Karten zu traden, /, zu verkaufen? Und habt ihr schon mal ein richtig mieses Geschäft gemacht, zum Beispiel eine Karte zu früh verkauft, getauscht und danach ist sie durch die Decke gegangen? Liebe Grüße. Das Thema Traden und der optimale Zeitpunkt. Gibt es da irgendwelche Faktoren, auf die du so ein bisschen achtest oder wo du da so einen Blick drauf hast?
Also wichtig ist halt zu wissen, was deine Karten wert sind, was deine Karten können. Optional ist es halt immer, eine Karte zu lange zu halten, kann halt auch passieren, dass die Karte reprintet wird oder gebannt. Siehe Venota, ist jetzt 10 Euro weniger wert, binnen 3 Tagen.
Ja.
Oder man hält einfach eine Karte zu kurz und man verkauft Ledger Shredder halt für 8 Euro statt jetzt für 15.
Ja.
Ist vielleicht mir auch schon passiert.
Ja.
Und dementsprechend ist es halt schon so, dass man sagt, hey, es ist ein Geben und Nehmen. Man wird immer schlechte Geschäfte machen, man wird auch gute Geschäfte machen. Ich würde da gar nicht so viel drauf geben. Ich finde es auch mal ganz schlimm, wenn Leute sich irgendeine Karte herangetradet haben, die dann irgendwie ein bisschen teurer ist und dann alle jeden Tag mal nachgucken, oh, jetzt kostet mein Mana-Type 65 Euro statt 55. Oder, oh mein Gott, jetzt hätte ich es für 53 statt 55 ziehen können. Natürlich ist das ärgerlich. Ein gutes Beispiel ist vom guten Kumpel von mir, der jetzt sich eine Wandering Emperor gekauft hatte in Extended Art für 10. Mhm. Und jetzt die zweite für 30, wo er auch sagt, oh, hätte ich direkt zwei genommen. Wo ich sage, ja, es ist halt so. Also das passiert. Also da, die wichtigste Punkt dabei ist, wenn du dich vertradest, wenn du was verkaufst oder sonst was, nicht hinterherkrollen, nicht hinterhergucken, was ist passiert. Zu dem Zeitpunkt hast du wahrscheinlich einen fairen Preis bekommen.
Ja, und das ist halt auch das Ding, ne? Also ich glaube, mein schlechtester Trade, was das angeht, war, dass ich mir ein Playset Walking Ballista gekauft hat. Und ich damals hatte ich den Plan, die Heliod Walking Ballista Combo in Pioneer zu spielen. Und dann hat es den großen Combo Bannhammer gegeben. Und dann war es halt so, okay, wurde halt instant gebannt. Und ich habe die, glaube ich, nicht ein einziges Mal gespielt. Die sind immer noch die ganze Zeit in meinem Bein da. Und ich gucke sie immer an und denke mir so, irgendwann, entweder verkaufe ich sie jetzt einfach, weil ich glaube, im Wert sind die mittlerweile, ich weiß nicht, wie sie stehen, aber die werden ja immer mal wieder gespielt, so.
13 Euro oder sowas.
Ja, ja. Ich glaube, ich habe trotzdem noch mehr eingegeben. Also, dann bin ich halt immer so ein bisschen verhalten, wenn ich weiß, okay, die werden noch in anderen Formaten gespielt und da könnte es eventuell eine neue Karte geben, die das wieder hochbringt. Also, und es tut mir jetzt auch nicht weh, wenn sie im Bein da liegen. Vielleicht finde ich ja trotzdem noch Verwendung dafür. Das ist dann okay. Aber im Endeffekt war ich jetzt auch nicht so von wegen meine Zukunft, meine finanzielle Stabilität, weil das ist halt für mich persönlich, ich weiß, es sehen auch ein paar Investments und MTG Finance Leute anders. Das ist halt für mich ein Kartenspiel als erstes. Und wenn ich mich da mal vertrade und mir irgendwie 10 Euro eine Karte durch die Lappen geht oder nicht, dann denke ich mir so, ah, verdammt. Und zieh dann aber weiter. Also genau das, was du meinst, so. Ne, solange du in der Lage bist, irgendwie zu spielen und ne, Venota ist halt eben ein ganz guter Fall. Da kann ich den Frust schon mal nachvollziehen, dass man sich gerade welche bestellt hat und dann wird's weggebannt. Das ist halt einfach super frustrierend. Und da kann es auch schon mal hart sein, weiterzuziehen. Aber rein finanziellen Wert oder sich irgendwie vertauscht zu haben, ist halt dann, klar ärgert man sich, aber jetzt nicht in so einem Stile, wo ich mir denke, das würde jetzt mein Leben ruinieren. Also dafür ist es halt zu irrelevant in meiner Welt von Magic the Gathering Spielen.
Ja, außerdem zahlt man dafür ab, es kann halt passieren.
Ja, so. genau. Und ist, wie gesagt, so finanzielle Sachen, das ist halt kein stabiler Markt. Ne? Es gibt immer wieder Drops und Rises und Ledger Shredder ist halt ein super Beispiel. Das kann halt super schnell gehen und mit einer Announcement ist schon wieder alles ruiniert. Also es ist halt immer, es ist ein Gamble, so wenn man das zum finanziellen Gain macht. Und dementsprechend hoffe ich, dass die Beantwortung der Frage da geholfen hat.
Bitte? Machen wir eine noch? Komm schon,
Wir können eine noch machen von mir aus. Dann nehmen wir die eine Frage noch von Martini Bikini mit rein. Der fragt, die Karte Thawing Glacier steht auf der Reserved List, ist aber als Judge-Promo nachgedruckt worden. Wird dann das Reserved List-Versprechen gebrochen, umgangen? Können wir bald beliebte Karten, zum Beispiel Duels, als Promos erwarten oder kann man das ausschließen? Ja, das gute alte Reserved List-Thema.
Huh? Ja, ist aber ziemlich einfach zu beantworten. Okay. Es gab ein Loophole, also ein Loch, in diesem Versprechen, dass es halt nicht mehr in Standard-Sets gedruckt wird. Dementsprechend haben sie dann angefangen, Promo-Sachen zu drucken, wie zum Beispiel Judge-Reward-Karten oder From the Vault. Für die Leute, die jetzt einen alten grauen Bart bekommen, From the Vault waren halt Karten, die rausgekommen sind, so ähnlich wie heutzutage Commander,
Commander Collection. Oder Secret Lair könnte man auch nennen.
Oder Secret Lairs könnte man auch gut mit vergleichen, nur dass Secret Lair halt im Store waren dann halt. Ja. Und genau, da waren auch Reserveless-Karten drin. Und das haben sie geschlossen, dieses Loophole. Haben sie gesagt, okay, das war doof. Ganz viele Leute haben sich beschwert, warum auch immer. Und haben dann gesagt, hey, okay, dann machen wir das halt nicht mehr.
Ja.
Dementsprechend werden da keine neuen Reserveless-Karten kommen. Und auch die Sachen, die schon gedruckt wurden, schön und gut, aber da kommt nichts Neues mehr. Also da haben sie mittlerweile, glaube ich, alles ausgeschöpft. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ausgeschöpft sie Singulär haben. Ob das auch nicht vielleicht irgendwie möglich wäre. Aber also, grundsätzlich ist es so, dass sie eigentlich keine Reprints mehr erwarten können.
Ja, also ich meine, im Endeffekt ist es ja auch interessant, dass sie bei sehr vielen anderen Versprechen irgendwelche Rückschritte bekommen haben und es aber umbenannt haben. So. Ich denke da zum Beispiel an die Hall of Fame, die ja irgendwie jedes Mal ein Pro-Tour-Invite für jedes Event irgendwie haben sollte. Und jetzt ist das, jetzt wo Protos wieder da sind, wieder auf dem Tisch und dann gibt es das. Aber dann hatten wir jetzt eine Periode von 2 bis 4 Jahren oder so, wo das halt eben nicht ausgeschöpft war. Also da mit alten Versprechungen sind sie auf der einen Seite sehr konstant, auf der anderen Seite halt eben eher weniger. Aber Thema Reserved List, also wenn es da jetzt nicht eine neue Entwicklung gibt oder irgendwas, eine große Ankündigung, glaube ich nicht, dass sich da jetzt von der Seite von Wizards of the Coast irgendwas, sag ich mal, ändert dazu. Was traurig ist, aber wir haben das Thema auch schon häufiger mal benannt. Es ist halt leider nun mal so, dass wir damit leben müssen, dass die Reserve List es gibt. Und dann bleibt einem nur übrig, Formate zu spielen, die keine Reserve-List-Karten haben, deswegen.
Oder Formate zu spielen, die Reserve-List-Karten haben, sie einfach spielen und sagen, hey, ich habe trotzdem Spaß damit.
Das geht auch, das geht auch. Aber ja, das ist, das waren alle Fragen für heute. Wenn ihr Fragen habt an der Stelle, könnt ihr sie gerne im Gamery / Radio Ravnica Discord eben stellen, im Ask Us Anything Reddit, zu allen möglichen Themen, zu uns, zu Magic, zu unseren ja, Leidenschaften und Liebschaften oder auch Dinge, die wir hassen, gerne mal reinschauen. Und an der Stelle, bevor wir den Podcast beschließen, ein kleines Dankeschön an unsere Patreon-Gold-Unterstützer. Namentlich dazu erwähnen ist der General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan Erik und Farie. Vielen, vielen Dank für eure monatlichen Beiträge zur Unterstützung des Podcasts. Wenn ihr an dieser Stelle auch genannt werden wollt und die Podcast-Folge als allererstes bekommen wollt, schaut vorbei bei patreon.com/gamery und schaut da vorbei, ob da was für euch dabei ist. Und natürlich auch danke an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.